Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Es war finster und bitterkalt, heißt es im Kinderreim. Mit vereinter Kraft gelang es den Geschwistern jedoch, die böse Hexe zu überwältigen und, wenn man so will, den Vater zu übertrumpfen, indem sie die Familie aus der Armut befreiten. Das bereits gestern eingebrachte Märchen der Gebrüder Grimm aus dem Jahr 1812 beginnt damit, dass die Geschwister den Eltern helfen und arbeiten sollen, jedoch lieber miteinander spielen. Die unüberwindbare Armut der Familie veranlasst die Mutter, in einer späteren Version von 1840 die Stiefmutter, dazu den Vater zu überreden, die Kinder in den Wald zu schicken, um sie dort verhungern zu lassen. Durch eine List finden die Kinder zwar einmal, jedoch kein zweites Mal zurück zum Elternhaus. Im Wald geraten sie in die Fänge einer bösen Hexe, die die beiden verspeisen möchte. Durch einen Hinterhalt gelingt es Bruder und Schwester, die Hexe in einen Ofen zu stoßen und mit einem gestohlenen Schatz den Vater, die Stiefmutter war praktischerweise in der Zwischenzeit verstorben, aus der Not zu befreien. Nun vom Märchen zur Realität oder vielmehr zur psychischen Realität des Märchens. Ich möchte mich hier bemühen zu zeigen, dass es in den letzten Jahrzehnten zu einer Geringschätzung des Zusammenhalts unter Geschwistern seitens der Psychoanalyse gekommen ist. Ich werde versuchen darzustellen, welche Gründe es für diese Widerstände geben könnte und hoffe, diese damit ein Stück beiseite zu schieben. So mir dies gelingt, möchte ich herausarbeiten, welche wichtige Stellung das, was ich das Geschwisterliche nennen möchte, in der theoretischen und klinischen Psychoanalyse einnehmen kann. Ich beginne meinen Versuch mit dem Verweis auf das im Herbst des vergangenen Jahres 2017 erschienene Psyche-Doppelheft zum Thema Geschwister. Genauer zum Thema Geschwister und Psychoanalyse. Der darin abgedruckte Artikel von Susanne Döll-Henschka bietet einen sehr detaillierten und informativen Überblick über die Stellung des Geschwisterthemas in Psychoanalyse in der Gegenwart und Vergangenheit. In diesem Abriss wird deutlich, dass Geschwister als Gegenstand der Psychoanalyse im Laufe der Zeit immer wieder entdeckt und vergessen wurden. Wenngleich es bereits während der Anfänge der Psychoanalyse zu Auseinandersetzungen mit dem Geschwisterthema kam, spielte dies zumeist lediglich eine Nebenrolle. Sigmund Freud, ich kann in der Zusammenfassung der großen komplexen Theorie nur andeutend bleiben, betont in seinen Überlegungen vor allem die Rivalität um die Mutter sowie das Ausgeschlossensein. Er spricht davon, dass sich der Ödipus-Komplex zum Familienkomplex erweitert, benennt den Elternkomplex und den Geschwisterkomplex und skizziert in Totem und Tabu 1913 die Macht einer sich zusammenrottenden Bruderhorde. Auch bei Melanie Klein stellen Geschwisterdynamiken eher ein Randthema dar. Klein arbeitet Neid als zentrales Gefühl unter Geschwistern heraus und geht davon aus, dass es unbewusste Fantasien gibt, Geschwisterkinder aus dem Bauch der Mutter geraubt zu haben. Sie benennt die Schuldgefühle von Einzelkindern, die von Fantasien heimgesucht werden, sie hätten ihre ungeborenen Geschwister ermordet. Sie betont außerdem die Bedeutung des sexuellen Kontakts zwischen Geschwistern und erkennt die Beziehung unter Geschwisterkindern als eigenständige Beziehungsform an, ohne sie systematisch auszuarbeiten. Anna Freud beschäftigt sich vor allem auf Basis des Textes »Ein Kind wird geschlagen« mit möglichen Besonderheiten des Geschwisterseins. Sie begleitet ein lebenslanges Interesse an Geschwistern, verfasst allerdings nie einen eigenen Text zu diesem Thema. An dieser Stelle ist jedoch ihr Artikel mit dem Titel »Gemeinschaftsleben im frühen Kindesalter« aus 1951 zu erwähnen, in welchem sie darstellt, welche Dynamiken sich unter Kindern, die in Konzentrationslagern ohne ihre Eltern aufwachsen, entwickeln. Sie betont, dass die Kinder untereinander eine wichtige Besetzungsfunktion füreinander übernahmen und so ihre Ängste besser meistern und soziale Einstellungen entwickeln konnten. In den 1980er Jahren kam der Geschwisterbeziehung vorrangig in Form einer vermehrten Auseinandersetzung mit Zwillingen nach und nach mehr Interesse zu und die Forderung nach einer Anerkennung der Eigenständigkeit, Eigenlogik und Eigendynamik der Beziehung zwischen Geschwistern wurde lauter. Trotz einer intensiveren Beschäftigung mit dem Thema bleibt deutlich, dass es eine Unterbeleuchtung der horizontalen Komponenten der Geschwisterbeziehung gibt. Im Vordergrund der psychoanalytischen Auseinandersetzungen standen bisher die vertikalen Komponenten des Geschwisterseins, die vor allem Aspekte wie Rivalität, Neid, den Kampf um die Liebe und Aufmerksamkeit der Eltern, Entthronung und Geschwistermord als Triumph betonen. Diese Punkte sind im Nachdenken und Verstehen von allem, was das Geschwisterthema ausmacht, selbstverständlich essentiell und sollen in ihrer Bedeutsamkeit nicht unterminiert werden. Vielmehr geht es mir um den Versuch einer Ergänzung, um horizontalere, von den Eltern losgelöstere Aspekte des Geschwisterseins. Auch wenn eine Beschäftigung mit bisher zu kurz gekommenen Facetten eine Unterbeleuchtung der Rivalitäten und konflikthaften Aspekte bedeuten muss. Lenkt man das Scheinwerferlicht auf eine unterbeleuchtete Stelle, wird es an anderer Stelle dunkler. Im Rampenlicht steht nun die Frage, was sind Geschwister jenseits der Rivalität? Also was bestimmt die horizontale Ebene zwischen ihnen? Wie viele andere betont auch Hans Soni in seinen Arbeiten immer wieder die gedankliche Vernachlässigung des Geschwisterzusammenhalts in der psychoanalytischen Literatur. Er zitiert Studien, die zeigen, dass Geschwister schon sehr früh mehr Zeit miteinander verbringen als mit ihren Eltern. Weiters erinnert er daran, dass die mit den Geschwistern geteilte Lebenszeit in der Regel länger ist als jene mit anderen Menschen verbrachte. Doch nicht nur quantitativ ist das Zusammensein mit Geschwistern bemerkenswert. Jeder und jede, der oder die Geschwister oder auch nur Fantasiegeschwister hat oder hatte, weiß um die Bedeutung geheimer Pakte und Bündnisse. Ewige Treueschwüre, die durch Liebesbeziehungen zu Nichtgeschwistern oft jähe Enttäuschungen finden können, geheime Verstecke oder sogar Geheimsprachen gehören ebenso zum gemeinsamen Aufwachsen von Geschwistern wie sexuelle Neugier und Handlungen. Besonders interessant sind natürlich die unbewussten Konsequenzen, die sich aus den Alltäglichkeiten des Geschwisterseins ableiten lassen. Der Film der Coen-Brüder, der diesem Vortrag seinen Namen leiht, erzählt die Geschichte dreier Knastbrüder, die in Anlehnung an Homer eine wilde Odyssee nach dem Ausbruch aus der Gefangenschaft erleben. Diese stellt ihre Loyalität und ihren Zusammenhalt vielfach auf die Probe. Gegenseitiger Verrat und Betrug, Verfolgung durch den Sheriff, Verlockungen, sich gegenseitig auszuliefern, ja sogar der Glaube, einer von ihnen sei in eine Kröte verwandelt worden, können nichts an dem brüderlichen Zusammenhalt der drei ändern. Kommt einer von ihnen in Schwierigkeiten, setzen die anderen mitunter sogar ihr Leben aufs Spiel, um ihn zu retten. Der Originaltitel, also des Films, Where Are Thou, kommt aus dem Frühenglischen. Die Frage, wo bist du, spielt auf die Frage Gottes an Kain nach dem Brudermord an. Wo ist dein Bruder Abel? Where is Abel, thy brother? In Astrid Lindgrens Roman Die Brüder Löwenherz erfahren wir, welche Schuldgefühle Geschwister plagen, wenn sie einander nicht retten können. Der jüngere der beiden Brüder ist zu Beginn des Romans sterbenskrank. Der Ältere rettet ihn aus einem brennenden Haus, indem er den Gelähmten über die Schultern legt und mit ihm aus dem Fenster springt. Dabei kommt er selbst ums Leben. In einer Art Nachwelt müssen die Brüder einander nun immer wieder vor Gefahren retten. Die Geschichte endet damit, dass der jüngere Bruder den Älteren, der nun gelähmt ist, auf den Rücken nehmen und mit ihm in die Tiefe springen muss, um ihn zu retten. Es scheint, als wären die beiden zur ewigen Wiederholung verdammt. In Anbetracht all dieser Überlegungen stellt sich die Frage, wie konnte es jemals zu einem Übersehen oder einer Unterbetonung dieser starken, bedeutsamen Bindungen und Verbindungen kommen? Eine Richtung, in die die Beantwortung dieser Frage gehen kann, führt zu Freuds Bruderhorde. Freud schreibt in Totem und Tabu, ich zitiere, eines Tages taten sich die ausgetriebenen Brüder zusammen, erschlugen und verzehrten den Vater und machten so der Vaterhorde ein Ende. Vereint wagten sie und brachten zustande, was dem Einzelnen unmöglich geblieben wäre. Zitat Ende. Die Psychoanalyse verleitet durch die notwendige Betonung der Ungleichheit zwischen Patientin und Analytikerin dazu, die Analytiker-Patient-Beziehung vor allem im Sinne einer Eltern-Kind-Beziehung zu denken. Demnach sind Analytikerinnen geneigt, über Geschwister aus der Elternperspektive nachzudenken. Aus dieser kann es eine mitunter natürliche Angst vor der Zusammenrottung der Geschwisterkinder, also Patienten, die mit einer Überwältigung und Vernichtung des Analytikers oder der Analytikerin endet, geben. So berichten bei näherer Befragung viele Analytiker von angsterfüllten Fantasien, Patienten und Patientinnen könnten sich zusammenrotten, alle gleichzeitig ihre Therapie beenden oder gar die Analytikerin verklagen. Diese Furcht könnte den Blick für die Stärke der horizontalen Verbundenheit zwischen Geschwistern, aus welcher die Elternfiguren so weit wie möglich ausgeschlossen bleiben, verstellen. Diese, wenn man so will, umgekehrte Urszene erschwert den Blick auf den Zusammenhalt und die Beziehung der Geschwister jenseits der Rivalität. Möglicherweise handelt es sich auch um eine Angst, Phänomene weder präödipal noch ödipal einordnen zu können und demnach eine sicherheitgebende Ordnung zu verlieren. So passiert es beispielsweise leicht, dass man vergisst, dass Antigone nicht nur Ödipus' Tochter, sondern auch seine Schwester war. Eine Unterbetonung der Solidarität unter Geschwistern bringt die Gefahr mit sich, eine wichtige Kategorie der menschlichen Psyche zu übersehen. Phänomene, die weder als ödipal noch als präödipal hinreichend verstehbar sind, könnten mit Hilfe eines Konzepts von Geschwisterlichkeit begreifbarer gemacht werden. Bemühungen in diese Richtung münden jedoch meist in Konzeptionen von narzisstischen Phänomenen. So beispielsweise in Freuds Überlegungen zum Narzissmus der kleinen Unterschiede, in welchen er betont, dass der Neid und die Missgunst unter Ähnlichen, ich zitiere, eine bequeme und relativ harmlose Befriedigung der Aggressionsneigung sei. Zitat Ende sei. Ähnliche Tendenzen zeigen sich in Freuds Ausführungen zum Doppelgänger, von denen wir gestern auch schon gehört haben. Ich zitiere, es sind dies das Doppelgängertum in all seinen Abstufungen und Ausbildungen, also das Auftreten von Personen, die wegen ihrer gleichen Erscheinung für identisch gehalten werden müssen, die Steigerung dieses Verhältnisses durch Überspringen seelischer Vorgänge von einer dieser Personen auf die andere, was wir Telepathie heißen würden, so dass der eine das Wissen, Fühlen und Erleben des anderen mitbesitzt, die Identifizierung mit einer anderen Person, so dass man an seinem Ich irre wird oder das fremde Ich an die Stelle des eigenen versetzt, also Ich-Verdopplung, Ich-Teilung, Ich-Vertauschung und endlich die beständige Wiederkehr des Gleichen, die Wiederholung der nämlichen Gesichtszüge, Charaktere, Schicksale, verbrecherischer Taten, ja der Namen durch mehrere aufeinanderfolgende Generationen. Aber diese Vorstellungen sind auf dem Boden der uneingeschränkten Selbstliebe entstanden, des primären Narzissmus, welcher das Seelenleben des Kindes wie des Primitiven beherrscht. Zitat Ende. Diese Verbindung oder Gleichsetzung mit dem Narzissmus lastet Ähnlichen oft einen pejorativen Charakter an. Eine solche Abwertung verstellt die Sicht auf eine möglicherweise unvergleichbare Kategorie des menschlichen Denkens und Erlebens. Leichter fällt eine positive Betrachtung und Beschäftigung mit dem Gleichen, wenn es beispielsweise um die Bedeutung von Peer Groups geht. Juliet Mitchell, die annimmt, dass Geschwister zuerst wie eine Art Klon gedacht und angesehen werden, bemüht sich um eine Differenzierung einer zu narzisstischen Konzeption des Geschwisterseins. Sie geht davon aus, dass Kinder ein neues Geschwister keineswegs als den anderen erleben, sondern als sich selbst allzu sehr gleich. Mitchell betont, dass, ich zitiere, Geschwister und ihre späteren lateralen Erben die soziale Welt mit Hilfe psychischer Mechanismen entdecken und erschaffen, die sich deutlich von denen unterscheiden, die in der ödipalen Familie vorherrschen. Zitat Ende. Mitchell macht hier ganz deutlich, dass sich die Geschwisterlichkeit nur zwischen dem Präödipalen und dem Ödipalen ansiedeln lässt. Genauer zwischen Narzissmus und Objekt. Ich zitiere, Loving one's sibling like oneself is neither exactly narcissism nor object love. Zitat Ende. Ein Geschwister ist mir ähnlich, doch es ist ein anderer. Jedoch nicht ein anderer im Sinne des Ödipus-Komplexes. Diese Stellung geschwisterlicher Dynamiken und Prozesse zwischen Narzissmus und Objekt stellen unser theoretisches und klinisches Denken vor eine Herausforderung. Ich möchte an dieser Stelle vorschlagen, sich dieses Problem mit Hilfe von Donald Winnicotts Konzept zum Übergangsobjekt bzw. zum Übergangsraum anzunähern. Fasst man den Gedanken, dass Geschwister einen wichtigen Beitrag zur Individuation leisten, könnte man geschwisterliche Funktionen im Sinne eines belebten Übergangsobjekts denken und verstehen. Hinzu kommt, dass Geschwister miteinander, und dies geschieht oft im Spiel, einen Übergangsraum eröffnen, der von einer einzigartigen Ambiguität gekennzeichnet ist. Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal herausarbeiten, was ich bezugnehmend auf die horizontale Ebene zwischen Geschwistern idealtypisch für charakteristisch und einzigartig halte und darum das Geschwisterliche nennen möchte. Zum einen teilen Geschwister ihr Erleben. Sie teilen eine gemeinsame Realität des Aufwachsens, der Eltern, ihrer Umwelt. Sie sind, wenn man so will, der Zeuge des anderen. Ein Austausch über dieses Erleben ermöglicht ihnen idealtypischerweise eine Stärkung des eigenen Ichs und eine Entidealisierung der Eltern. Wenig ist so erleichternd, wie von jemandem in der gleichen Position zu hören, dass er die Einschätzung über einen Dritten, mit dem man sich bislang alleine fühlte, teilt. So ist leicht verstehbar, wie heilsam und stärkend es ist, von einem Geschwister zu erfahren, dass das Verhalten der Eltern nicht spezifisch mit dem Kind zu tun habe, sondern den Eltern zugeschrieben werden kann. Die Mama ist immer so, das hat nichts mit dir zu tun. Dieser Realitätsabgleich und der darin implizite Zusammenhalt auch gegen die Eltern kann eine Unterstützung bei der Ablösung von diesen bieten. Hier wird die Implementierung der Winnicott'schen Theorie am deutlichsten. Das Geschwisterliche kann im Sinne eines belebten Übergangsobjekts gedacht werden, das weder dem Selbst noch dem Objekt wirklich angehört, sondern eine Mittelstellung zwischen beiden einnimmt. Weiters bieten Geschwister einander eine einzigartige Möglichkeit der Selbstreflexion. Ein Geschwister ist einem so ähnlich oder gleich wie niemand sonst und doch ein anderer. Anders als wenn man in einen Spiegel blickt, ein gern für den Narzissmus gebrauchtes Bild, ist die Betrachtung eines Geschwisters mehr mit dem Blick durch Glas zu vergleichen. Hinter der Scheibe sehe ich den anderen, das Geschwister, zugleich erblicke ich meine Reflexion. All diese Einzigartigkeiten stellen meiner Ansicht nach wichtige Funktionen auf dem Weg vom Narzissmus zum Objekt dar. Selbstverständlich handelt es sich bei den beschriebenen Funktionen um idealtypische Facetten der Geschwisterbeziehung. Es ist nicht davon auszugehen, dass in der Realität diese idealen Funktionen unter Geschwistern die Regel sind. Weit häufiger begegnen wir vermutlich Fällen, in denen das Band zwischen Geschwistern Risse bekam, beispielsweise durch neidische, ängstliche Eltern, zu großen Neid und Rivalität unter den Geschwistern oder traumatische Erfahrungen des gemeinsamen Aufwachsens, durch die eine gegenseitige Unterstützung nicht gewährleistet werden konnte. Was ein Fehlen dieser Funktionen bedeuten kann und einen damit einhergehenden Rückschluss auf ihre Wichtigkeit, möchte ich kurz vor Schluss anhand eines Fallbeispiels zu illustrieren versuchen. Ich möchte einen Ausschnitt aus der Zusammenarbeit mit einem Patienten ohne Geschwister vorstellen, bitte dabei um Ihr Vertrauen in mein Versprechen, dass die Art der Darstellung des Falls die Identität des Patienten zweifellos schützt. Ich spreche von einem jungen Mann, der ohne Geschwister im ehemaligen Jugoslawien aufwuchs. Als der Patient im Vorschulalter war, nahm sich der Vater im Zusammenhang mit den Folgen des Krieges das Leben. Die Verantwortung, die sich der Patient an diesem Verlust gab, war in der Übertragung zwar spürbar, bislang jedoch nicht besprechbar oder bewusstseinsfähig. Nach einer Zeit, die vor allem von negativer Übertragung geprägt war, begann der Patient seine Stunde damit, mir zu erzählen, er habe im Wartezimmer zu hören geglaubt, dass ich im Behandlungszimmer mit jemandem spreche. Er sei erschrocken, da er angenommen hatte, ich hätte seine Stunde an jemand anderen vergeben. Meine stillen und seine lauten Einfälle wanderten zuerst in Richtung Geschwisterrivalität. Durch die Schwierigkeiten der letzten Zeit schlug ich vor, dass die Anwesenheit eines dritten, anderen Patienten nicht ausschließlich von Rivalität und Neid, sondern auch von Erleichterung begleitet sein könnten. Ich sagte, es wäre vielleicht auch schön, wenn hier jemand wäre, mit dem Sie sich darüber austauschen könnten, wie schwer es ist, bei mir in Analyse zu sein. Woraufhin der Patient lachte und meinte, ja, nur um zu wissen, ob Sie es den anderen auch so schwer machen oder ob das an mir liegt. Die auf diese Stelle folgenden Assoziationen machten erstmals deutlich, wie wichtig es gewesen wäre, einen Bruder oder eine Schwester zu haben, der oder die nach dem Suizid des Vaters das Erleben teilen und die Schuldgefühle hätte lindern können. Im Zuge dessen trat auch die Fantasie zutage, der Patient habe keine Geschwister, weil der Vater, ich zitiere ihn, nicht noch so jemanden wie ihn hätte haben wollen. Ich habe durch das Material versucht zu zeigen, wo meine zuvor angeführten theoretischen Ausführungen klinische Relevanz haben könnten. Dem möchte ich, die Diskussion anregend, weitere Fragen der klinischen Implementierung anstellen. Wo sind wir als Analytiker und Analytikerinnen mit Geschwisterdynamiken im Behandlungszimmer konfrontiert? Angefangen im Kontext der Selbsterfahrung, der Ausbildung bis zur andauernden Arbeit mit mehreren Patientinnen gleichzeitig begegnen Analytiker-Geschwister-Dynamiken jedenfalls in Form der Couch-Geschwister. In dieser Zusammensetzung besteht eine besondere Gefahr, die horizontale Ebene unterzubeleuchten. Es fällt uns nicht leicht, Dynamiken zwischen Couch-Geschwistern miteinander mit einzubeziehen, wenn nicht von konkreten oder fantasierten Begegnungen berichtet wird. Umso wichtiger ist es, sich an Melanie Kleins Idee über die unbewussten Vorstellungen von Geschwistern zu erinnern. Dennoch mutet es uns eher magisch an, wenn wir erwägen, dass Geschwister und damit auch Couchgeschwister so etwas wie eine unbewusste Kommunikation teilen, die nicht ausschließlich über die Analytikerin oder den Analytiker läuft. Es könnte dabei um scheinbar Belangloses wie eine noch warme Couch, aber auch um schwer begreifbare Dynamiken in einer Behandlung gehen. So könnte diese mitunter nur durch das innere Einbeziehen der Entwicklung in anderen, parallel stattfindenden Behandlungen verstehbar werden. Ich möchte hier hervorheben, dass es für uns als Analytiker wichtig ist, anzuerkennen, dass es in jeder Behandlung jedenfalls unbewusste Vorstellungen von Couchgeschwistern geben muss. In Einklang mit Melanie Kleins Theorie, dass es von Geburt an Ideen darüber gibt, dass es Geschwisterkinder im Bauch der Mutter gibt, schlage ich vor, davon auszugehen, dass Patienten von Beginn der Behandlung an unbewusste Fantasien darüber haben, dass es andere Patientinnen gibt oder geben wird. Ich gebe daher zu bedenken, dass Patientinnen, die davon ausgehen, unsere einzigen Patientinnen zu sein, möglicherweise unter ähnlichen Schuldgefühlen wie Einzelkinder leiden. Zudem möchte ich noch einmal betonen, dass wir nicht übersehen sollten, dass die Dynamiken unter Couchgeschwistern nicht ausschließlich von Neid und Rivalität, sondern auch von Fantasien eines mitunter sehr mächtigen und notwendigen Zusammenhalts geprägt sein können. Ich habe versucht zu zeigen, welche Ängste das psychoanalytische Nachdenken über Geschwister begleiten können. Ich plädierte anhand theoretischer und klinischer Ausführungen dafür, dass eine Auseinandersetzung mit diesen Ängsten uns den Blick auf eine wichtige und bisher unterschätzte Kategorie der Psyche freimachen kann. Ich möchte diese Kategorie noch einmal das Geschwisterliche nennen, seine Funktion in Bezug auf Donald Winnicotts Konzept des Übertragungsobjekts denken und es im Sinne Juliet Mitchells zwischen Narzissmus und Objekt ansiedeln. Demfolgend möchte ich die Diskussion einleitend zu bedenken geben, dass man als Psychoanalytiker wohl öfter in die Position eines Geschwisters kommt, als uns zu glauben leicht fällt. Vielen Dank.